Man sollte jetzt nicht davon ausgehen, okay, wenn jetzt biobasiert draufsteht, dass es gleich biologisch abbaubar ist.
Willkommen zu Future Changers, dem Podcast der Körber-Stiftung für nachhaltige Innovation. Ich bin Anna Schunk und heute geht's um Biokunststoff. Zu Gast ist dabei Dr. Sebastian Riedel von der Technischen Universität Berlin. Sebastian arbeitet im Fachgebiet Bioverfahrenstechnik von Professor Peter Neubauer und forscht an einem Verfahren, das Abfallfette mithilfe von Bakterien zu Bioplastik macht. Seine Forschung hatte er schon 2009 am MIT in den USA begonnen, damals noch mit Palmöl statt mit Abfallprodukten. Im Gespräch geht es darum, wie seine und ähnliche Verfahren herkömmliches, erdölbasiertes Plastik ersetzen können, warum Biokunststoff den Recyclingprozess von herkömmlichem Plastik eher verunreinigt und natürlich darum, dass es am allerumwelteffektivsten wäre, einfach erstmal unseren Plastikverbrauch drastisch zu reduzieren. Sebastian selbst versucht, so gut wie möglich auf Verpackungen zu verzichten und ich habe im Interview gelernt, was Knallgasbakterien sind. Viel Spaß beim Zuhören! Einer meiner liebsten Sätze ist, der Müll ist nicht weg, der ist nur woanders. Inwieweit trifft das auf herkömmliches erdölbasiertes Plastik zu?
Ja genau, also es trifft total zu. Also eigentlich ist jegliches Plastik, was mal produziert wurde, eigentlich noch da, ja, außer es wurde jetzt verbrannt.
Was ist noch negativ an konventionellem, sprich erdölbasiertem Plastik?
Also dadurch, dass es ja nicht komplett biologisch abbaubar ist, wird es eigentlich immer nur zu kleineren Teilen abgebaut und in der Umwelt kann es dann, wenn es jetzt in die Meere gelangt, dann können das Tiere verwechseln mit Nahrungsmitteln und dann gibt es immer diese berühmten Bilder, dass die Wale oder Delfine, also dass die Tiere dann mit vollem Magen verhungern, weil es halt ja nicht abbaubar ist in ihrem Körper. Und das Mikroplastik hat aber auch Nachteile, da es dann auch von Muscheln zum Beispiel oder von anderen Lebewesen, die halt so Einzeller fressen, aufgenommen wird und das sich mit Schadstoffen zusetzt.
Das heißt, am Ende vergiften wir uns ja eigentlich auch selbst, ne? Wir haben ja dann den ganzen, ich sag mal mit Verlaub, Scheiß auch wieder in der Nahrungskette. Und stimmt es, dass wir eine Kreditkarte Plastik essen so in der Woche?
Ach Gott, das weiß ich nicht, wie viel Plastik wir jetzt essen, aber ja klar, also wenn man jetzt viel Fisch isst wahrscheinlich oder viel Muscheln, dann wahrscheinlich mehr, als wenn man andere Sachen isst. Das wird auf jeden Fall über die Nahrung, nehmen wir das auch auf.
Eine Studie im Auftrag des WWF hat 2019 herausgefunden, dass jeder Mensch weltweit im Schnitt und pro Woche ca. 5 Gramm Mikroplastik aufnimmt. Über die Luft, übers Leitungswasser oder mit dem Essen. Die Gesamtmenge davon entspricht in etwa dem Gewicht einer Kreditkarte. Und das meiste von diesem Mikroplastik kommt aus dem Wasser. Egal, ob aus Plastikflaschen oder aus der Leitung. Beides kann gesundheitliche Effekte haben. Denn um aus Erdöl Plastikarten mit bestimmten Eigenschaften zu machen, werden diverse Zusatzstoffe wie Weichmacher, Stabilisatoren, Flammenschutzmittel oder Füllstoffe beigemischt. Weil all diese Inhaltsstoffe nicht fest im Plastik gebunden sind, gelangen sie in die Umwelt und dann eben auch irgendwann wieder in unseren Körper. Besonders weitreichende Auswirkungen haben die sogenannten Weichmacher. Sie sind hormonell wirksam und können somit ins Hormonsystem eingreifen. Informative Links des BUND dazu haben wir in den Shownotes gesammelt. Du hast gerade gesagt, alles, was nicht verbrannt wird, ist noch da. Weißt du, wie viel verbrannt wird? Also was für ein Prozentsatz?
Ah, das weiß ich nicht. Ich weiß halt, dass also pro Jahr werden halt zurzeit 300 Millionen Tonnen Plastik produziert und ungefähr 10% davon gelangen irgendwie in die Umwelt. Und ja, also man kann sich so vorstellen, dass so, ich weiß nicht, ob es eine pro Minute eine LKW-Ladung von Plastik eigentlich in die Meeren gelangt, dann gelangt aber noch jegliches Plastik einfach so in die Umwelt, wenn es jetzt so auf Mülldeponien ist oder anders irgendwie die Erde verseucht. Genau, und das hat ja hunderte Jahre, bis es abgebaut wird und das weiß man halt noch gar nicht, wie lange das bei manchen Sachen dauert. Die sind halt dann immer noch da, ja.
Ja, das ist halt das Ding, weil es ja teilweise, also potenziell einfach auch länger lebt als wir. Es ist echt eklig und vor dem Hintergrund frage ich mich ernsthaft, warum brauchen wir überhaupt Kunststoff? Also gar nicht mal nur den erdölbasierten, sondern generell, wer nutzt denn Plastik und wo ist es gar nicht wegzudenken? Warum können wir nicht einfach sagen, ey, wir suchen uns keine Plastikalternative, wie du das machst, sondern sagen halt, ein Leben ohne Plastik ist vorstellbar?
Ja, also ich meine, die Entdeckung damals vom Plastik war ja eigentlich eine gute Sache. Ja, also wenn wir es jetzt sehen bei den Verpackungen mit Lebensmitteln, das macht die Sachen viel länger haltbar oder die Sachen sind einfach nicht so schwer. Ja, man kann viele Sachen einfach im Spritzguss herstellen, also sehr, sehr viele Gegenstände heutzutage sind aus Plastik. Das ist, denke ich, auch nicht das Problem. Das Problem ist dieser überdimensionale Verbrauch von einfachen Verpackungsmaterialien, die man jetzt nicht braucht. Ne? Also nicht so eine Schutzfolie, sondern dass alles nochmal 10-fach verpackt ist oder aus so schlechtem Material hergestellt wird, dass wie ganz einfaches Spielzeug oder sagen wir mal so mit diesen Weichmachern, die Sachen, die riecht man schon, oder ganz schlechte. Es gibt ja auch in Kleidung, ist ja auch Kleidung, sind ja auch aus Kunststofffasern. Dass die Qualität schlecht ist, also von hochwertigen Plastikartikeln, die lange halten, ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Und wenn es dann auch noch gut recycelt wird, ist es auch gut. Also auch ein Problem ist, dass heutzutage sehr viel in diesen Verbundwerkstoffen hergestellt wird. Also dass jetzt so eine Verpackung nicht aus einem Plastikmaterial gemacht wird, was leicht zu recyceln ist, sondern da es halt dann optisch ansprechend sein soll, dass es halt aus verschiedenen Plastikarten zusammen gemixt ist oder verklebt ist, dass es dann nicht recycelt werden kann. Das ist auch ein großes Problem, dass nicht sortenrein gemacht wird.
Ist das was, wo man als Verbraucher, Verbraucherinnen helfen könnte, indem man irgendwie besser trennt? Oder ist das was Industrielles? Also ist es immer nur der Deckel in Anführungsstrichen oder gibt es auch ja ein Mischmaterial innerhalb eines Bestandteils sozusagen? Also ist so eine Schüssel aus mehreren Plastiks?
Ja, Kunststoff, ne?
Oder der Deckel aus einem und die Schüssel aus einem?
Genau, also eigentlich muss dann schon vom Handel kommen. Also das ist ja das Problem. Also wenn wir jetzt den Plastikmüll sortieren, also wir sortieren ja in Deutschland sehr gut und schmeißen das in die gelbe Tonne. Aber wenn das dann so die ganzen Verbundstoffe sind, die nicht gut getrennt werden können, dann bringt es am Ende nicht so viel. Das müsste dann vom Markt her kommen, aber es kann dann natürlich sein, dass der Verbraucher dann nicht immer die schickste Verpackung haben möchte. Das ist so ein Zwischending, ne? Dass die Leute das dann auch kaufen, was dann vielleicht nicht so schick ist oder mit den Farben und alles.
Würdest du dir als jemand, der für Alternativen kämpft, manchmal wünschen, dass es da bessere Regeln gäbe?
Ja, na klar. Also ich probiere in meiner Freizeit natürlich auch auf so ganz klassisch so Plastikbeutel zu verzichten oder so Mehrweggefäße zu benutzen. Da würde ich mir schon wünschen, dass das einmal, was ja jetzt auch kommt, so mit verschiedenen Einwegsachen, die verboten werden oder werden sollen. Mhm. Aber klar, ich würde mir dann auch wünschen, dass es Vorgaben gibt, dass die Container für, weiß nicht, Wurst oder irgendwas nur aus einer Plastiksorte hergestellt werden, die man dann gut trennen kann. Ja, was dann vielleicht nicht mehr so, dann kann man vielleicht nicht mehr alle Arten von Verpackungen herstellen. Aber wahrscheinlich immer noch genug, damit es seinen Zweck erfüllt, die Sachen frisch zu halten. Das würde ich mir schon wünschen, ja.
Da du dir das wünschst, arbeitest du ja in dem Beruf, in dem du arbeitest. Du forschst im Bereich Bioplastik. Was meinen wir eigentlich, wenn wir über alternative Kunststoffe reden?
Also Bioplastik ist ja ein weiter Begriff. Also eigentlich wird alles als Bioplastik bezeichnet, was also einmal ähnliche oder vergleichbare Eigenschaften wie herkömmliches Plastik hat, aber jetzt nicht aus Erdöl hergestellt wird, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen oder biologisch abbaubar ist. Ne? Also das heißt, es gibt halt auch Bioplastik, was jetzt aus Erdöl hergestellt wird und es gibt auch Bioplastik, was nicht biologisch abbaubar ist. Und eigentlich sind zurzeit über oder knapp die Hälfte von sogenannten Bioplastik nicht biologisch abbaubar.
Und Wahnsinn. Wissen das die Verbraucher?
Ja, also es gibt ja zu Recht auch immer viel Kritik. Ne? Es gibt halt dann einmal gibt es immer viel Kritik, dass das ja gar nicht abbaubar ist. Ja? Also was stimmt? ne, da, für diese Art von Bioplastik, also von dem, an dem ich arbeite. Und dann gibt es natürlich auch Kritik, dass immer für diese nachwachsenden Rohstoffe kann man halt entweder Pflanzenöle oder Zucker verwenden, die halt auch für die Lebensmittel verwendet werden, also für Lebensmittelherstellung verwendet werden. Da gibt es dann die Kritik, wie es damals oder auch zu Recht gab, mit dem Fuels versus Food. Ja, das wäre dann wie Plastik versus Food. Und darum habe ich mich ja halt darauf spezialisiert, biogene Reststoffe, also auch Lebensmittelabfälle kann ich auch nehmen, oder tierische Abfallfette ist ein Produkt, aber auch pflanzliche Abfallstoffe, die halt nicht mehr in der Nahrungsmittelindustrie verwendet werden können, die zu nutzen, um daraus dann das Bioplastik mit den Bakterien herzustellen.
Sebastian hat es schon gesagt. Es gibt nicht nur das eine Bioplastik, es gibt viele. Die wichtigste Unterscheidung ist die in biobasierte Kunststoffe, also solche, die teilweise oder vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen gemacht sind, und in die biologisch abbaubaren Kunststoffe. Diese dürfen in Deutschland laut Umweltbundesamt nur dann so genannt werden, wenn sie einer DIN-Norm entsprechen, nach einer bestimmten Dauer und unter bestimmten Bedingungen zu mehr als 90% zu Wasser, CO2 und Biomasse abgebaut werden können. Aber woraus sind diese Kunststoffe, wenn sie nicht, wie im Beispiel von Sebastian, aus Rest- oder Abfallstoffen hergestellt werden? Dann sind sie oft aus Mais oder Zuckerrohr. Immer mehr wird aber auch die Verwendung von Pflanzen wie Algen, Bananenfasern, Löwenzahn oder auch Gräsern erforscht. Viele dieser Stoffe kommen auch deswegen in den Fokus, weil sie im Gegensatz zu den ersten beiden nicht extra angebaut werden müssen und dadurch auch nicht mit Anbauflächen für Nahrungsmittel konkurrieren könnten. Aber auch, weil Kunststoffe aus diesen Rohstoffen eher zu biologisch abbaubaren Verbindungen verarbeitet werden können. In dem Zusammenhang wird immer mehr mit Lignin gearbeitet, das sich beispielsweise aus Stroh oder Holz gewinnen lässt und häufig ein Industrieabfall ist. Lignin ist eine Gerüstsubstanz, sowas wie natürlicher Klebstoff, der sich nicht nur zu Kunststoff für beispielsweise Verpackungen verarbeiten lässt, sondern Lignin eignet sich auch zur Herstellung von Vanillin oder zur Verwendung in Kosmetikprodukten. Das heißt, du gehst bewusst auf Reststoffe, also Stoffe, die nicht mehr benötigt werden, anstatt etwas zu nutzen, was vielleicht woanders gebraucht würde, wie zum Beispiel Mais, Zucker, Glycerin, Palmöl?
Genau, also ich hatte meine Forschung angefangen am MIT mit Palmöl. Da hatten wir Geld bekommen aus Malaysia, weil die ganz viel Palmöl haben, daraus dann dieses PAA-Bioplastik herzustellen. Und dann, als ich nach Deutschland kam, habe ich mich dann nach Alternativen umgesehen und kam dann über pflanzliche Abfallfette oder Used Cooking Oils oder Waste Frying Oils, kam ich dann durch einen Zufall so auf tierische Abfallfette, weil die halt so schwer verwertbar waren, dass es da keine anderen Möglichkeiten gab, außer der thermischen Verwertung natürlich. Das geht immer, dass man das verbrennt oder in die Biogasanlage macht, aber das dann das Bioplastik, das höherwertige Produkt.
Kannst du beschreiben, wie das funktioniert? Also wie ist der Weg vom Abfallfett zum Kunststoff?
Also wir arbeiten mit Bakterien, also essen Ralstonia eutropha oder Cupriavidus necator, die haben immer so ein bisschen ihren Namen.
Kann ich mir sofort
geändert.
Merken, beides, für immer.
Ja. Genau, es sind also Kneigers-Bakterien, ne? Also die wurden in Deutschland auch mal entdeckt in den 60ern und die haben halt das Phänomen, also die können halt autotroph wachsen, also mit CO2 und Sauerstoff und Wasserstoff können die wachsen, deshalb heißen die Kleigasbakterien, aber die können halt auch Kohlenstoff speichern in Form von einem Polyester. Das heißt, wenn die jetzt limitiert sind, also wenn denen ein spezieller Stoff fehlt zum Wachsen, also bei uns ist das die Stickstoffquelle, aber die immer noch Kohlenstoff zur Verfügung haben, dann legen die eine Reserve an, den Speicherstoff, und das ist dann das Polydroxyalkanoat, also ein aliphatischer Polyester, und der hat so ähnliche Eigenschaften wie Plastik. Das heißt, also wir kultivieren jetzt in Bioreaktoren unter kontrollierten Bedingungen in einem Fatbatch, in dem wir halt dann die tierischen Abfallfette hinzufüttern und alle anderen Medienbestandteile hinzugeben, die sie halt zum Wachstum brauchen. Und über das Element Stickstoff stellen wir dann die Biomasse ein, die wir erzielen wollen. Und ab dem Moment, wo keine Stickstoffverbindungen mehr da sind, setzt halt diese Limitation ein und das löst halt die PAA-Synthese aus. Und dann können sie das bis zu 80%, der Wildtier sogar bis zu 90% von ihrer Biotrockenmasse, häufen die ihre Zellen dann mit PAA an, also ungefähr so wie wir Fett speichern, legen die halt eine Reserve an in diesem Polyester. Und dann ernten wir die Bakterien, also das heißt, also die wachsen in einem Bioreaktor. Das ist halt ein großes Gefäß, wo man halt die Temperatur, den pH-Wert, die Begasungsrate, also wo man halt optimale Bedingungen einstellen kann, damit die auch zu diesen hohen Zelldichten wachsen können. Halt in einem wässrigen Medium wachsen die ran und dann am Ende müssen wir halt die Zellen von dem Kulturmedium abtrennen und das PAA ist halt innerhalb der Zelle, also intrazellulär. Das heißt, es muss aus den Zellen noch rausgeholt werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben da Partner auch aus Malaysia, die arbeiten da mit Mehlwürmern, die das dann die Zellen fressen und dann das PAA ausscheiden. Arbeiten wir auch mit nicht halogenen Lösungsmitteln. Da muss man natürlich darauf achten, dass man die Lösungsmittel wieder gewinnt, einmal aus Kosten, aber auch dann der Umwelt zuliebe. Und dann hat man praktisch das PAA-Material. Und dann arbeiten wir mit anderen Partnern zusammen, die dann gucken, müssen da noch Additive rein, wenn das jetzt für einen Spritzkurs verwendet werden soll oder wenn das extruiert wird für eine Folie. Wir haben auch Partner, die gucken, wie kann man daraus medizinische Anwendungen machen. Also dann stellen wir praktisch das Ausgangsmaterial PAA zur Verfügung und dann muss es halt noch weiter verarbeitet werden.
Okay, zur Sicherheit nochmal zum Mitschreiben. Der Biokunststoff, an dem Sebastian schon seit Jahren forscht, heißt PHA. Es ist ein sogenanntes Biopolymer, das umgangssprachlich dann einfach Bioplastik genannt wird. Diese Variante hat die tolle Eigenschaft, dass sie zu 100% biologisch abbaubar ist. Für die Herstellung eignen sich unter anderem Bakterien, die Sebastian vorhin Knallgasbakterien genannt hat. Sebastian arbeitet mit Cupriavidus necator bzw. Ralstonia eutropha. Beides bezeichnet dieselbe Bakterienart. Die Bakterien können Kohlenstoff einlagern, ähnlich wie wir Menschen Fett speichern, aber mit bis zu 80 oder sogar 90% des eigenen Zelltrockengewichts. Nach der Wachstumsphase wandeln die Bakterien unter limitierenden Bedingungen, zum Beispiel Stickstofflimitation, überschüssigen Kohlenstoff intrazellulär in PHA um, das dann noch aus den Bakterienzellen isoliert bzw. herausgelöst werden muss. Auch beim Herauslösen arbeiten Sebastian und seine Partner mit einem Verfahren, das möglichst nachhaltig ist und versuchen weitgehend auf Lösungsmittel zu verzichten. Zum Einsatz kommen dabei nicht halogene Lösungsmittel, die nach der Aufarbeitung wiedergewonnen werden können. Denn schließlich soll ja nicht nur das Produkt, sondern der gesamte Prozess ökologisch und möglichst nachhaltig sein. In einem anderen, eher unkonventionellen Ansatz werden Mehlwürmer für die PHA-Aufbereitung genutzt. Die Mehlwürmer fressen die getrockneten Bakterien und scheiden das PHA dann aus. Inwieweit das auch in größeren Maßstäben funktionieren kann, untersucht Sebastian zusammen mit einem Partner aus Malaysia, der diese Methode entwickelt hat. In dieser Ausführlichkeit klingt das für ein Laienohr langwierig und kompliziert. Ist es das wirklich oder liegt es daran, dass du es jetzt so ausführlich erklärt hast, beziehungsweise dass es sich im Forschungsstadium befindet? Also inwiefern ist es eine wirklich realistische, skalierbare Methode zu sagen, hey, damit ersetzen wir jetzt erdölbasierte Materialien?
Also von der Menge, klar, also jetzt von den Bioplastik wird so 2 Millionen Tonnen pro Jahr werden Bioplastik weltweit produziert. Davon ist die Hälfte biologisch abbaubar, also 1 Million Tonnen. Und PAA liegt so im Bereich von 25.000 bis 50.000 Tonnen pro Jahr industriell. Es gibt jetzt wieder ein paar Firmen, die jetzt wieder größere Anlagen bauen. Allerdings jetzt nicht auf Reststoffen, sondern auf Pflanzenölbasis und auf Zuckerbasis. Gab früher schon mal ein paar Firmen, die da mit dem Preisdruck eingegangen sind. Und wir haben es im Pilotmaßstab auch schon gezeigt, dass man das in mehreren hundert Litern herstellen kann. Und in einem Projekt arbeiten wir daran, jetzt das im 1000 Liter Maßstab herzustellen. Das Problem ist halt immer, dass Plastik an sich ja relativ günstiges Produkt ist. Es konkurriert halt mit erdölbasiertem Plastik. Trotz der, des politischen Drucks ist Preis natürlich ein großer Faktor. Und wenn wir jetzt mit Leuten zusammenarbeiten, die das testen wollen, dann, weil es hat natürlich ähnliche Eigenschaften wie herkömmliches Plastik, aber dann natürlich trotzdem nicht dieselben. Das heißt, man muss dann viele Versuche fahren und Leute aus der...
Kurze Frage, was heißt ähnliche, aber nicht dieselben? Kann man das genauer erklären? Also welche Eigenschaften hat es nicht, die wir als Verbraucher, Verbraucherinnen haben wollen würden vielleicht?
Nee, es geht um die Verarbeitung. Es hat halt schon Plastik, man kriegt eine Folie raus und man würde sagen, okay, das ist Plastik. Aber es gibt ja ganz viele verschiedene Kunststoffe und wenn man die jetzt in der Spritzgussanlage benutzt, dann hat man seine Einstellungen, bei welcher Temperatur schmilzt es, wann kristallisiert das wieder, was kriege ich dann für eine Folie raus, was hat die für Eigenschaften. Und für die verarbeitende Industrie ist es halt wichtig, dass das Polymer, was sie einsetzen, auch immer die identischen Eigenschaften hat. Das ist auch so ein Problem, weil das ja von den Bakterien hergestellt wird, wenn der Prozess jetzt sich so ein bisschen verändert oder auch die Zusammensetzung von dem Feedstock, kann das halt einen Einfluss haben, wie das Bioplastik auf monomere Ebene zusammengesetzt ist. Und das ist halt dann auch unsere Aufgabe, den Prozess so zu entwickeln, dass wir immer ein Copolymer oder, also wir arbeiten mit einem Copolymer, dass wir immer ein Polymer kriegen mit den der identischen monomeren Zusammensetzung, dass halt die verarbeitende Industrie sich darauf verlassen kann, dass sie dann immer das gleiche Produkt mit der gleichen Qualität rauskriegen kann. Ein Problem ist, dass die Leute, die mit Plastik arbeiten oder mit Kunststoffen das gewohnt sind, dass sie halt ganz, ganz viel Material immer zur Verfügung stellen, bekommen, also dann eher das in LKW- und Schiffscontainerladungen abnehmen müssen. Und wir haben es jetzt ja schon hingekriegt, dass wir das in mehreren Kilo-Maßstab herstellen können, also was schon viel ist für den Labormaßstab. Aber trotzdem müssen wir dann immer mit unseren Partnern reden, dass sie wirklich halt vorsichtig mit dem Material umgehen, weil es halt sehr viel Arbeit ist, das herzustellen. Und ja, wenn man halt so ein Gerät, so eine Extrudiermaschine, Schnecke dann vorspülen muss mit einem halben Kilo, dann ein bisschen was spritzgießt und das dann wieder nachspülen muss, dann ist das halt schon sehr viel Material, was da drauf geht.
Ja, und dann schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen, wahrscheinlich zurecht. Muss man sich das denn so vorstellen, dass die gleichen, ich sag mal, platten Maschinen oder Mechanismen genutzt werden können, industriell für erdölbasierte Kunststoffe wie jetzt für Bioplastik?
Genau, also das ist das Ziel. Also wir haben auch Partner zusammen und das mit anderen, die wo schon angesetzt wird, dass das halt auf herkömmlichen Maschinen verwendet wird, die wo auch herkömmliches Plastik hergestellt wird. Ja? Da kann man dann, da gibt es dann verschiedene Additive, die dann vielleicht reinkommen. Da muss man wieder aufpassen, dass die dann die Abbaubarkeit nicht beeinflussen. Das bleibt ja übrig, was man dann noch reinmacht, aber da muss man dann eine Rezeptur finden und dann halt auch die Anwendung, die passt. Ja.
Wir haben ja jetzt sehr spezifisch über deine Forschung gesprochen oder eure Forschung. Wie sieht es im Großen und Ganzen aus? Was gibt's für Alternativen für die Alternative zum Beispiel? Was ist gerade noch potenziell auf dem Markt und was sieht aus, als könne es das neue große Ding werden?
Ja, ich hoffe natürlich, dass PAA das neue große Ding ist. Ne?
Natürlich.
Das steigt auch wieder. Dann gibt es ja dieses PLA, Polymilchsäure, wo die Produktion auch steigt. Das hat halt den Vorteil, da werden halt nur die Monomere, also die Milchsäure, biotechnologisch gewonnen. Dafür wird dann der Polymer chemisch synthetisiert. Da kann man das dann besser einstellen für die Verarbeitung. Hat dann aber den Nachteil, dass es nur im Industriekompost abbaubar ist, also in der normalen Umwelt leider nicht. Also wenn es auf die Müllkörbe landet, dann bleibt es da genauso lange wie ein synthetischer Kunststoffgegenstand. Aber wenn man das gut recycelt, dann ist das auch okay. Und es gibt auch Ansätze, dass man dann zum Beispiel Blends macht mit PAA, dass es besser abbaubar ist.
Dürfen wir davon ausgehen, dass wenn jetzt die Plastikalternativen es wirklich auf den Markt schaffen, dass die Schäden, die wir angerichtet haben in der Umwelt, zum Beispiel im Meer, dass die dann aufhören? Also bedeutet das bestenfalls einen Stopp von Mikroplastik, Liquidplastik und sowas im Meer?
Also wenn man jetzt Bioplastik hergestellt hat, was biologisch abbaubar ist, und das gelangt ins Meer, dann entsteht kein Mikroplastik. Aber da ja so viel Plastik produziert und auch gebraucht wird, ist halt die Frage, eine Alternative wird das halt nicht schaffen, das zu ersetzen. Also man muss halt generell das Plastik an sich reduzieren und dann einzelne Sorten probieren zu ersetzen.
Das heißt, zusammengefasst muss man sagen, wir müssen uns am Riemen reißen im Konsum.
Genau, im Konsum. Ja, in Europa klappt es auch ganz gut, aber die weltweite Produktion steigt halt immer weiter. Also in Europa bleibt es immer so auf 60 Millionen Tonnen pro Jahr. Aber insgesamt steigt das immer 4% pro Jahr.
Was ist denn da wichtiger, schnell Alternativen zu entwickeln oder schnell Gesamtbevölkerung zu verklickern, dass sie aufhören muss, Plastik als Wegwerfprodukt zu nutzen?
Ja, also das Zweite wäre wahrscheinlich effektiver, wenn weniger produziert und weggeworfen wird, als bis die Alternativen durch sind. Dann kommen wir noch zu dem Problem mit dem Recycling. Also normales Plastik haben wir ja schon das Problem mit dem Recycling. Und zurzeit ist es so, wenn dann verschiedene Bioplastiksorten in den Recycling-Stream reinkommen, dann verderben sie eher noch das Recycling von dem herkömmlichen Plastik, weil die das verunreinigen. Und es gibt natürlich noch keine Kreisläufe, um Bioplastik wirklich zu recyceln, weil einfach noch nicht genug da ist. Ja, also das muss dann natürlich auch noch entwickelt werden, dass man das nach Sorten sortieren kann. Also nicht nur Plastik in eine Tonne, dann muss es halt verschiedene Container geben, was dann auch wieder aufwendiger ist. Eigentlich müsste die Technik in der Lage sein, das dann maschinell zu trennen, ja? Was dann aber auch nur wieder geht, wenn die einzelnen Packungen nicht aus 4 verschiedenen Materialien bestehen, weil dann kann man es nicht nach links oder rechts pusten mit irgendeinem Filter. Das sind alles ja größere Probleme, ja.
Es ist ziemlich spannend, diese Zahlen nochmal nebeneinander zu halten. Sebastian hat ja erzählt, dass weltweit insgesamt ca. 300 Millionen Tonnen Plastik im Jahr hergestellt werden. Und davon gelangen etwa 10 Millionen Tonnen in die Weltmeere. Das entspricht übrigens ungefähr einer LKW-Ladung pro Minute. Wenn man das nun mal damit vergleicht, dass bisher nur 2 Millionen Tonnen Bioplastik jährlich und weltweit produziert werden, dann ist es ja ein verschwindend geringer Anteil. Und von diesen 2 Millionen ist ja wieder nur die Hälfte biologisch abbaubar. Die andere Hälfte ist zwar mit nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, aber deswegen ja noch nicht kompostierbar, wie wir gelernt haben. So absurd es also auf den ersten Blick scheint, dass unser Recycling-System noch nicht auf Bioplastik ausgerichtet ist, scheint das bei den Mengenverhältnissen dann leider doch irgendwie nachvollziehbar. Puh. Das sind größere Probleme und ja. Das klingt auch nach einem adäquaten Zusammenspiel von sich individuell drum kümmern, wirtschaftliche und politische Lösungen finden, die da ineinander greifen müssen, oder?
Genau, also alle müssen da an einem Strang ziehen und wir probieren immer an einem Teil zu arbeiten und dann hoffentlich das auch mal in die industrielle Anwendung zu bringen.
Und da wäre dann Kreislaufwirtschaft, habe ich gerade so rausgehört, schon das Ziel.
Genau, ja, das ist das große Ziel, ja.
Du arbeitest schon sehr lange am großen Ziel und hast gerade beschrieben, was es da für Herausforderungen gibt. Was treibt dich noch, da dran zu bleiben? Was hält dich bei der Stange?
Ja, ich mache das halt schon die ganze Zeit, ne? Seit 10 Jahren. Also ich habe jetzt selber angefangen als Diplomstudent und dann als Doktorand. Das heißt, mittlerweile eine Arbeitsgruppe aufgebaut an der TU Berlin im Fachbereich Bioverfahrenstechnik und bilde jetzt meine eigenen Doktoranden aus und ja, wir schreiben eine wissenschaftliche Veröffentlichung und es ist dann schon schön zu sehen, wie sich die Studenten entwickeln, aber das Thema halt auch weiterkommt, ne? Also das ist jetzt ja schon viel besser als am Anfang und wir bauen es halt weiter aus. Es ist halt schon schön, das zu sehen und dann natürlich, wenn es jetzt auch in den größeren, also wie gesagt, in einem Projekt gehen wir jetzt ja in den industriellen Maßstab, dass wir dann auch wirklich das Material produzieren, um dann auch wirklich Produkte rauszukriegen in mittlerer Zukunft, sage ich mal. Das ist schon schön, dass wenn man das mal in der Hand hat, dann.
Das glaube ich. Ist das bisher noch nie passiert?
Na, im kleineren Maßstab schon. Also wir haben halt immer mal ein paar Kilo hergestellt, dann wurde ein bisschen was gemacht, aber es entwickelt sich ja immer weiter. Also ich hatte jetzt noch kein fertiges Produkt, wie man sich halt ein Produkt vorstellt. Sondern immer nur Muster oder so Sachen. Ne?
Ja, wie kann man sich ein Muster vorstellen? Ich habe ja gar keine Vorstellung.
Na, Muster, also wenn wir jetzt das Material herstellen und dann werden zum Beispiel irgendwelche Probenkörper spritzgegossen und dann werden die Eigenschaften getestet, zum Beispiel damit. Ne? Und fertiges Bauteil wäre jetzt, wenn jetzt eine Hülle oder irgendein Stück, was irgendwo eingesetzt wird, in einer größeren Stückzahl hergestellt wird zum Beispiel.
Auf dem Weg dahin jetzt zum richtigen, fertigen, großen Teil, von welcher Instanz oder von welcher Seite würdest du dir potenziell für eure Arbeit noch mehr Unterstützung wünschen?
Ja, also generell wäre es schön, wenn man halt so ein bisschen Konsistenz hätte in den Forschungsgeldern. Also ich habe halt das Glück, dass ich halt seit 10 Jahren daran arbeite. Ich habe ja schon jetzt verschiedene Institution gewechselt und konnte das Thema immer mitnehmen und davon profitieren. Aber es hätte auch anders laufen können, also dass man da so ein bisschen größere Planungssicherheit hat und ein bisschen weniger Bürokratie. Also ich bin halt sehr beschäftigt mit sehr viel Verwaltungsarbeiten bei uns und manchmal muss man da jeden Euro dann vorher planen, den man in 2,5 Jahren braucht, um sich irgendein Gerät anzuschaffen, was man dann später braucht.
Die Zeit könnte man auch für Forschung nutzen.
Genau.
Hat sich in diesen vielen Jahren, die du schon im Thema bist, dein eigener Plastikverbrauch privat geändert?
Ja, genau. Also ich habe ja dann benutze keine Plastiktüten oder ich kaufe auf dem Wochenmarkt die Sachen größtenteils lose ein. Das hat sich geholfen. Als ich bin Vater geworden, habe ich es probiert mit Baumwollwindeln, aber da bin ich dann an der Zeit gescheitert. Da bin ich.
Und gibt es eine spezielle Verhaltensweise im Umgang mit Plastikmüll, die du in deinem Umfeld beobachtest oder die du so siehst, wenn du halt irgendwie spazieren gehst, wo du denkst, oh Mann, Leute, das ist echt unnötig, was dich so richtig ärgert?
Ja, also ich habe mich ärgert, dass wenn das nicht richtig getrennt wird, ja, das Plastik oder halt Zigaretten kippen auf dem Boden, ja, Kronkorken, das kennt man auch anders entsorgen, ja. Es wird immer achtlos weggeschmissen.
Das stimmt. Aber das Bewusstsein wächst, glaube ich. Zumindest ist das meine Hoffnung. Wie ist denn deine Einschätzung jetzt nochmal wirklich explizit zum Biokunststoff, Bioplastik? Hat es schon eine Akzeptanz in der Bevölkerung? Interessieren sich die Leute dafür oder sind Verbraucher, Verbraucherinnen noch eher skeptisch?
Das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil das heißt halt alles Bioplastik und es gibt so wahnsinnig viele verschiedene. Und da gibt es halt immer wieder Kritik, halt auch zu Recht, wenn halt dann die Sorten nicht biologisch abbaubar sind oder jetzt aus potenziellen Lebensmitteln hergestellt werden können. Da braucht der Verbraucher halt ein Zertifikat oder es muss irgendwas gefunden werden, was in der Akzeptanz größer ist. Aber an sich denke ich, also wenn der Verbraucher jetzt sieht, okay, das wurde jetzt, hat jetzt das Label und er tut damit der Umwelt was zugute, dann denke ich, dass die das schon kaufen wollen. Aber in der Vergangenheit gab es dann natürlich Sachen und es gibt halt Sachen, die das halt versprechen, diese biologische Abbaubarkeit oder Nachhaltigkeit, was dann nicht der Wahrheit entspricht. Und das ist natürlich dann auch schlecht für unsere Arbeit, ne?
Ja, absolut. Das heißt, es braucht eine Transparenz, eine Ehrlichkeit und bestenfalls ein Siegel, also ein vertrauensvolles Siegel.
Genau, ja.
Am besten von einer Kontrollinstanz? Also welche könnte das sein, unabhängigermaßen?
Keine Ahnung, stelle ich es nicht drin, aber es gibt ja, es soll jetzt ja kommen, oder sind ja schon einzelne Single-Use-Sachen verboten und dann sollen die Sachen, die ersetzt werden können, mit den entsprechenden Sachen ersetzt werden und das muss dann getestet werden, ja.
Ja, und vorangetrieben. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig, dass halt nicht sowas entsteht wie irgendwie so eine Flächenkonkurrenz im Anbau, wenn es dann um solche Sachen wie Mais oder Zucker geht, oder? Das ist zwar jetzt nicht hundertprozentig dein Thema, aber ich glaube auch ein starker Kritikpunkt von den Konsumentinnen.
Genau, ne, also wie gesagt, also man könnte selbst die Polymere, die ich herstelle, die könnte man auch aus dann Mais oder aus anderen Pflanzenölen machen, wie ich es ja auch früher gemacht habe, das dann natürlich negativ zu sehen, muss man halt den Mittelweg finden. Also es gibt halt genug Abfälle, die man halt nehmen kann und das dann natürlich besser. Ne? Kann dann sein, dass es dann teilweise auch ein bisschen teurer ist. Ne?
Und solange es jetzt noch nicht zum Beispiel Siegel gibt oder so und halt auch einfach verschiedene Versprechen von Produkten, die schon auf dem Markt sind. Was würdest du Verbraucherinnen empfehlen, ja, wie man sich jetzt orientiert und keine in Anführungsstrichen Fehler macht, wo man es doch eigentlich gut meint?
Also manchmal ist es ja auch so ein bisschen versteckt, ne? Also man sollte jetzt nicht davon ausgehen, okay, wenn jetzt biobasiert draufsteht, dass es gleich biologisch abbaubar ist. Oder wenn da kompostierbar steht, dann ist es vielleicht nur industriell kompostierbar. Dass man halt die Sachen jetzt nicht arglos in die Umwelt wirft, weil man denkt, das ist ja Bioplastik. Und dass man auch generell probiert, eher Sachen wieder zu verwenden oder Mehrwegsachen zu benutzen, als zu sagen, okay, statt meinen herkömmlichen Einweggeschirr nehme ich jetzt halt Bioplastik und schmeiße es dann weg. Wenn ich nämlich aber auch Besteck benutzen kann, was ich öfters benutzen kann, ne? Auch, kann ja auch aus Plastik sein, kann man abwaschen. Wenn man jetzt draußen grillt, dass man ja, also trotzdem schon mit den Ressourcen umgeht. Ne?
Eigentlich ein No-Brainer. Ich wünsche mir das Gleiche und ich würde mich abschließend sehr interessieren für ja, deine Vision einer perfekten Verpackungszukunft.
Ja, also das halt so wenig Verpackung wie möglich, aber so viel wie nötig und gerne auch aus Plastik, gerne auch aus herkömmlichem Plastik, aber dann so Sorten rein wie möglich, damit das halt gut getrennt werden kann und Bioplastik auch gerne in Spezialanwendungen, also man kann ja auch in der Agrarindustrie, wo es halt gut ist, dass es abgebaut wird, dass man damit dann arbeitet. Dass halt jedes Material seinen Ort kriegt, wo es am besten die Wirkung entfalten kann.
Alle dahin, wo sie gut aufgehoben sind. Lieber Sebastian, genau. Ganz herzlichen Dank für dieses informative Gespräch. Das war der Future Changers Podcast der Körber-Stiftung mit der Reihe Biobasiert. In den 6 Folgen dieser Staffel spreche ich mit Expertinnen und Experten über das Thema Bioökonomie und neue Herstellungsverfahren oder Materialien mit und aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei geht es immer wieder auch um die Ergebnisse des Technikradar, der Studie von Arkatec und der Körberstiftung, die in diesem Jahr erfasst hat, was die Deutschen über Bioökonomie denken. Weitere Informationen zum Technikradar sind auch verlinkt in den Shownotes. Wir freuen uns über neue Podcast-Abonnentinnen, Bewertungen und Kommentare auf allen gängigen Plattformen. Das Gleiche gilt auch für Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten, einen weiteren hörenswerten Podcast der Körberstiftung. Future Changers ist eine Produktion der Körberstiftung. Idee, Projektleitung und Redaktion: Lisa Schachner. Redaktion und Moderation: Anna Schunk. Produktion: Theresa Sickert. Mitgearbeitet haben Amelie Rolfs und Nas Alwindi.